Hallo und herzlich willkommen bei Labotalk, dem Podcast von Laboclean. In so einem veterinärmedizinischen Diagnostiklabor arbeiten die unterschiedlichsten Menschen für die Gesundheit unserer Tiere. Das ist bei Laboclean jetzt schon seit über 35 Jahren der Fall. Hier gibt es also eine Menge an fachlicher Expertise und interessanten Arbeitskollegen. Heute habe ich wieder einen davon eingeladen, Sie und mich auf einen Ausflug mitzunehmen in seinen Arbeitsalltag. Dabei ist die heutige Folge doch irgendwie eine Premiere, denn ich spreche mit einem Kollegen, der schon einmal hier im Podcast zu Gast war. Mein Name ist Julia Schulz und die heutige Folge heißt Ingo Schäfer und vektorübertragene Erkrankungen, das Update. Vorab doch noch mal ein paar Informationen zu Ingos Werdegang zum Kennenlernen. Er hat in Budapest und Berlin Tiermedizin studiert. In Berlin hat er dann an der Kleintierklinik der Freien Uni Berlin promoviert. Daher kommt auch sein spezielles Interesse an den vektorübertragenen Erkrankungen, über die wir jetzt sprechen werden. Und er hat dort den Master of Small Animal Science erworben. Seit 2019 ist er hier bei Laboclean in der Abteilung Klinische Labordiagnostik tätig und er ist häufig als Referent auf Fortbildungsveranstaltungen unterwegs. Irgendwie findet er daneben aber auch noch die Zeit, auf den Diplomat für Clinical Pathology hinzuarbeiten und deswegen vermute ich ganz stark, dass seine Tage definitiv mehr Stunden haben müssen als meine. Und wenn er nicht Tierarzt geworden wäre, wäre er heute Sportmanager. Lieber Ingo, danke, dass du heute schon wieder Zeit für mich hast.
Ja, liebe Julia, danke dir für die Einladung. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir Sorgen machen soll, dass ich wieder bei dir auf der Couch sitze oder
Nein,
ob es
nein.
gut ist.
Nein, nein, das ist auf jeden Fall gut, Ingo. Denn es gibt wieder spannende Sachen zu erfahren aus dem Gebiet vektorübertragener Erkrankungen. Ich will mal kurz zusammenfassen, worüber wir beim letzten Mal so gesprochen haben. Also erstmal, dass diese vektorübertragenen Erkrankungen also in Deutschland deutlich häufiger vorkommen, als man sich das eigentlich so vorgestellt hatte. Dass es sie auch bei Katzen gibt, was mich jetzt doch so in dem Ausmaß auch irgendwo überrascht hat und vielleicht auch nicht alle auf dem Schirm haben. Und wir hatten auch ganz kurz angerissen, dass bei dieser Verbreitung dieser Erkrankungen natürlich mittlerweile auch der Klimawandel eine Rolle spielt und halt auch Tierimporte aus dem Ausland. Aber jetzt fangen wir mal an und stellen uns der Frage, warum treffen wir uns denn heute schon zum zweiten Mal über dieses Thema zu sprechen? Was gibt es denn Neues bei den vektorübertragenen Erkrankungen? Stichwort Pferde vielleicht.
Ja, das ist ganz interessant. Das war ein Schwerpunkt von uns so in den letzten Monaten. Und da haben wir jetzt auch zwei Arbeiten publiziert, einmal zu den Anaplasmen und einmal zu den Babesien. Und ich selbst hatte vorher auch gar nicht so über vektorübertragene Infektionen bei Pferden eigentlich nachgedacht. Das war eigentlich wie damals bei den Katzen so ähnlich. Auch da hatte ich mir nicht so viele Gedanken gemacht, dann ist mir ja diese eine Katze im Notdienst über den Weg gelaufen und dann ist man da eingestiegen. Und genauso war es jetzt irgendwie beim Pferd auch. Und
Sehr
wir haben da
gut.
auch eine sehr gute und kompetente Kollegin im Pferdeteam, die Dr. Carla Axt. Und die hat da tatkräftig unterstützt. Und von daher konnte ich da meinen Wissensschatz bei Pferden auch erweitern, weil das war nun so gar nicht mein Berührungspunkt bisher.
Und was hast du da so rausgefunden konkret?
Also es war ganz interessant bei den Anaplasmen zum Beispiel, dass man eine sehr hohe Prävalenz von 15% hatte mit dem direkten Erregernachweis, also mit der PCR. Wir hatten ja da letztes Mal über die Anaplasmen bei Hund und Katze auch kurz gesprochen und da war ja die Prävalenz so zwischen 4 und 5%, nur im Vergleich mal, das Pferd ungefähr das Dreifache. Da fragt man sich natürlich schon, ja, woher kommt das eigentlich?
Ja.
Und dann muss man sagen, Pferde werden ja ganz, doch ganz anders gehalten als Hunde und Katzen. Also sind, ja, da gibt es ja auch ganz verschiedene, diese Sportpferde zum Beispiel, die immer auf Turniere reisen, die fast nie eine Koppel sehen. Und dann gibt es ja diese Pferde, die Frühjahr, Sommer, Herbst eigentlich fast dauerhaft auf Koppeln sind. Und was halt beim Pferd interessant ist, ist, dass man nicht die Möglichkeit hat, eine gute Ektoparasitenprophylaxe zu betreiben. Und der Vektor ist ja der gleiche, übrigens bei Anaplasma phagocytophilum, also Ixodes ricinus, der gemeine Holzbock, wie auch bei Hund und Katze. Und vielleicht sind die Pferde auch in irgendeiner Art und Weise attraktiver für diese Ixodes-Zecken. Oder diese Weiden, auf denen die stehen, sind natürlich auch schöne Habitate, die der gemeine Holzbock liebt. Und von daher könnte es da zu dieser deutlich höheren Prävalenz bei den Pferden gekommen sein. Aber ich sehe schon, ich rede wieder viel zu viel, du kommst gar nicht mehr zu Wort. Das ist immer das Problem, wenn ich so begeistert bin.
Das passt schon. Wir wollen ja mehr erfahren, Ingo. Ich weiß ja nicht so viel darüber. Du weißt ja so viel darüber. Also erzähl gerne weiter. Das ist wirklich spannend mit den Pferden. Also das ist vielleicht ein bisschen unterdiagnostiziert bei den Pferden.
Ja, ich glaube, es wird nicht so viel dran gedacht. Weil so von den hämatologischen Veränderungen, die man bei Anaplasma-Phagocytophilum sieht, ist es eigentlich bei allen Tierarten gleich. So das Hauptleitbild ist die Thrombozytopenie, also eine niedrige Thrombozytenzahl im Blut und klinisch eigentlich so ganz klassisch Fieberlethargie, also was völlig Unspezifisches, eine völlige Blackbox diagnostisch. Und da muss man dann natürlich schon mal dran denken, dass man nach Zeckenkontakt fragt, dass man einfach die vektorübertragenen Infektionserreger differentialdiagnostisch auf dem Schirm hat. Und was da auch noch interessant ist, wir haben uns ja auch mal die Serologie, also die Antikörpernachweise angeschaut. Und die waren zwischen allen drei Tierarten vergleichbar. Also sogar bei Hund und Pferd 27%, bei der Katze 23%. Ist auch interessant, weil das gibt einem natürlich so eine gewisse Idee über die Häufigkeit des Erregerkontakts. Infolgedessen ein Tier ja Antikörper bildet. Und das war relativ vergleichbar. Diese PCR-Zahlen waren ja aber doch ziemlich deutlich unterschiedlich. Und das fand ich schon spannend.
Was bedeutet das denn, wenn das eine so gleich ist und die direkten Erregernachweise so auseinandergehen?
Das kann einmal vielleicht bedeuten, dass die Pferdepraktiker doch mehr an Anaplasma-Phagocytophilum denken bei einer entsprechenden Symptomatik und gezielt dann eine PCR-Diagnostik einleiten. Das könnte einmal daran liegen, auf der anderen Seite könnte es auch daran liegen, dass die Pferde einfach mehr in der Natur sind, jetzt mal umgangssprachlich gesagt, dadurch ein höheres Risiko haben für einen Zeckenkontakt und dadurch natürlich auch ein höheres Risiko, für eine Infektion.
Okay, also das Pferd wäre definitiv nicht die Tierart gewesen, bei der ich so unbedingt direkt an vektorübertragene Erkrankungen gedacht hätte. Und ich denke mal, es geht wahrscheinlich nicht nur mir so. Aber es gibt auch Neues zu den vektorübertragenen Erkrankungen bei Katzen, hast du mir erzählt.
Richtig, aber um noch mal kurz beim Pferd zu bleiben, wir haben da ja auch noch eine schöne Arbeit über die Babesien, also
Ah,
über die
okay.
Pyroplasmen bei den Pferden. Das ist jetzt erst vor einigen Wochen publiziert worden, wo wir uns auch mal angeguckt haben in Europa, wie viele Pferde sind eigentlich bei uns positiv mittels PCR und mittels Antikörpernachweisen getestet worden. Und was da interessant ist, da hat man eben nicht die gleichen Erreger wie bei Hund und Katze, sondern das sind tatsächlich andere. Also beim Pferd hat man bei den Pyroplasmen Teileria equi und Babesia caballi. Und das spielt auch wirklich eine große Rolle hinsichtlich des Pferdehandels in Europa, weil da quasi auch Untersuchungen vorgeschrieben sind, wenn diese Pferde exportiert werden zum Beispiel. Und da spielt es auch eine ganz, ganz gewaltige wirtschaftliche Rolle. Und das war auch sehr interessant, weil wir tatsächlich 10% der Pferde PCR-positiv hatten bei uns. Und was auch überraschend ist, es zeigen sich schon so erste autochthone Infektionen in Deutschland. Das bedeutet Infektionen bei Pferden ohne Auslandsaufenthalt. Der Vektor ist da gar nicht so klar. Also man geht davon aus, dass das auch Schildzecken sind. Aber so genau weiß man das eigentlich gar nicht. Und da ist also noch viel Forschungsarbeit notwendig. Und dieser Schwerpunkt von den Pyroplasmen ist eindeutig so momentan noch im Mittelmeerraum. Aber auch da verschiebt sich die Grenze immer mehr nach Norden, was wir ja bei vielen Erregern sehen. Wenn wir so an Babesia canis beim Hund denken, hatten wir ja letztes Mal schon so andiskutiert. Das ist so der klassische Erreger, der durch den Klimawandel zu uns gekommen ist, wo ja Die Wiesenzecke heißt es ja jetzt, wurde umbenannt. Also nicht mehr Auwaldzecke, sondern jetzt Wiesenzecke.
Oh, okay.
Flächendeckend über ganz Deutschland verbreitet ist mittlerweile und wir ja wirklich viele, viele schwere Fälle jetzt auch wieder im März gesehen haben, wo der Peak war. Ja, bei Hunden, die wirklich schwer dann auch erkranken und unter Umständen dann sogar auch versterben.
Okay, das sind wirklich spannende Neuigkeiten und auch noch viel Luft nach oben für die Forschung, denke ich. Auf jeden Fall noch viel zu entdecken an der Stelle. Ihr wart aktiv im Bereich Katzen.
Ja, das ist auch ein ganz spannender Punkt. Davon bin ich sogar begeisterter wie von den Pferden.
Noch begeisterter, das ist gut. Lass hören.
Weil wir, oder Katzen werden ja generell unterschätzt. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon sehr stark diskutiert. Und wir haben da viele neue Erkenntnisse erworben. Wir haben ja auch unsere Reiseprofile geändert aufgrund unserer wissenschaftlichen Erfahrungswerte. Wir haben jetzt ein Deutschlandprofil auch für die Katzen, was auf dem nächsten Antrag kommen wird. Und wir haben gedacht, wir beschäftigen uns mal so ein bisschen mit Straßenkatzen. Und ich hatte mir eigentlich gedacht, dass die Straßenkatzen in Deutschland gar nicht so ein großes Problem sind. Und deshalb habe ich erstmal nach einem Kooperationspartner gesucht, so im Mittelmeerraum, weil man weiß es ja, wer mal in Spanien, Italien, ich war mal in Zypern auf Urlaub, es war der letzte Urlaub, 2018, also Weilchen her. Aber da laufen ganz viele von diesen Straßenkatzen rum. Und ich habe mir gedacht, es würde doch mal interessant sein, die zu testen auf vektorübertragene Infektionserreger. Und wir hatten das Glück, dass wir dann einen Kollegen in Saragossa gefunden haben, der zufällig gerade eine Genehmigung hatte für so ein Kastrationsprojekt dieser Straßenkatzen. Und wir konnten uns da beteiligen und der hat eh, bevor die kastriert wurden, wurde dem Blut abgenommen. Der hat geschaut, dass hämatologisch für die Narkose alles in Ordnung ist. Und wir hatten das Glück, dass wir das Blut dann anschließend, das übrig gebliebene, geschickt bekommen haben und da mal gucken konnten. Und also die Ergebnisse fand ich sehr beeindruckend, weil wir haben nur PCR-Untersuchungen gemacht und wir hatten tatsächlich über ein Viertel der Katzen, die positiv für Hepatozoon waren, über jede fünfte Katze für hämotrope Mykoplasmen und immerhin fast 10% der Katzen für Bartonellen. Und Bartonellen sind ja durchaus auch in der Humanmedizin ein großes Problem, wenn man an die Katzenkratzkrankheit denkt. Also das war schon sehr spannend. Und wir hatten auch Leishmanien zum Beispiel nachgewiesen bei 2% der Katzen. Und da muss man ja im Hinterkopf haben, die Katzen hatten alle keine hämatologischen Veränderungen und waren aber trotzdem mit diesen vektorübertragenen Infektionserregern infiziert. Und man ist mittlerweile so weit, dass man denkt, dass die Katze da ein ziemlich bedeutendes Erregerreservoir darstellt. Also, dass die gar nicht unbedingt erkrankt, sondern sozusagen diesen Erreger in sich trägt. Dann kommt wieder so ein blutsaugender Arthropode auf das Tier, saugt da Blut, geht zum nächsten Tier und überträgt das sehr einfach gesprochen. Nur, dass man sich das mal so grob vorstellen kann. Und also da war ich schon fasziniert, gerade über diesen hohen Prozentsatz. Und man weiß aber bei den Katzen, wenn die irgendeine Art von Immunsuppression haben, zum Beispiel FLV und FIV-Infektionen, so als klassisches Beispiel, dann werden diese Infektionen auch oft klinisch auffällig.
Das ist ja auch deshalb wichtig zu wissen, weil also tatsächlich, wie du mir erzählt hast, ja auch sehr viel mehr Katzen importiert werden, als man sich das auch so vorstellen würde. Also wenn man von Importtieren spricht, dann denke ich immer automatisch an Hunde, Welpen in Klammern, aber offensichtlich werden auch ziemlich viele Katzen importiert.
Stimmt, und es ist total interessant, weil da bin ich auch erst drüber gestoßen, als ich mich mal ja begonnen habe, damit tiefer zu beschäftigen. Es gibt tatsächlich Tierschutzorganisationen, die sich ausschließlich auf den Import von Katzen spezialisiert haben. Bei den Hunden ist es ja sehr bekannt. Also das wurde ja vor allen Dingen auch in der Corona-Pandemie ist es ja massiv aufgeflammt. Aber bei den Katzen war mir das gar nicht bewusst. Und es ist wirklich schwierig, an irgendwelche Daten zu kommen, wie viele Katzen eigentlich da so in Zentraleuropa aus dem südeuropäischen Raum landen. Wir in Deutschland erfassen das ja gar nicht. Die Schweiz erfasst das schon, weil man da seine Katze sozusagen anmelden muss. Wenn man die dann in Besitz genommen hat. Und da geht man davon aus, dass aktuell so 500 Katzen im Monat kommen. Und alleine quasi ja aus dem südlichen Mittelmeerraum. Und das ist schon Wahnsinn, weil man muss ja sagen, die Schweiz hat ja eine viel geringere Bevölkerungsdichte wie wir hier. Und ist auch ja von der Einwohnerzahl nicht ganz vergleichbar. Also es wäre sehr interessant, mal Daten für Deutschland zu haben, aber die haben wir ja beim Hund auch nicht.
Ja, interessant wäre es auf jeden Fall, ja. Gibt es denn auch noch irgendwas zu den Hunden zu sagen, was vektorübertragene Erkrankungen angeht? Habt ihr da auch Neuigkeiten?
Vielleicht mal ganz kurz noch zu diesen Straßenkatzen, weil wir haben ja auch eine Studie in Deutschland gemacht.
Oh, okay.
Wo wir das Glück hatten, an so einem Kastrationsprojekt auch in Thüringen im Raum Oberweimar beteiligt zu sein. Und mir war das gar nicht so bewusst eigentlich, dass Straßenkatzen in Deutschland auch so häufig sind, also so wild lebende Straßenkatzen. Und der Kollege, über den das lief, der Tierarztkollege, der hatte innerhalb von kurzer Zeit da wirklich 50 Straßenkatzen zusammen. Und wir haben dann auch mal geguckt, bei wie vielen können wir eigentlich Erreger nachweisen. Und es war tatsächlich auch fast bei jeder vierten Straßenkatze
Das ist
in
viel.
Deutschland. Nur war es da umgekehrt. Man hatte am häufigsten hämotrope Mykoplasmen und dann die Hepatozoon. Aber es waren auch Anaplasmen dabei. Und ganz interessant, jetzt aktuell haben wir auch einen Waschbär, der positiv auf Anaplasma phagocytophilum getestet ist.
Ja, ich glaube, die Waschbären, die haben sowieso gerne alles, oder?
Ja, das habe ich mir auch gedacht, deshalb war ich an denen auch interessiert.
Ja, also ja. Ingo freut sich immer, wenn er viel findet. Da sind Waschbären, habe ich gelesen, also wirklich sehr dankbare Tiere, was das angeht.
Ja, die haben einfach alles.
Alles, ja, kannst du alles finden, was auch immer du dir wünschst, sie haben es. Okay, also mit den Katzen ist wirklich spannend. Und bei den Katzen ist es ja auch nochmal ein Ticken anders als bei Hunden. Also es ist ja auch nochmal manchmal eine Ecke schwieriger, da Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das ist
Ja,
ja.
das ist richtig. Also die meisten Katzen mögen ja keine Tabletteneingabe, die mögen keine Spot-ons und dann wird es natürlich schon schwierig, auch die Halter zu motivieren, das einfach regelmäßig anzuwenden.
Ja, aber nichtsdestotrotz, wie wir jetzt gehört haben, auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache, wenn das so weit verbreitet ist, wie du sagst.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann nur appellieren, einen guten ganzjährigen Zeckenschutz zu machen. Und ganz wichtig ist auch ganzjährig, weil früher hat man ja gesagt, gut, ich muss erst vielleicht so im Frühjahr anfangen und dann gehe ich so bis in den Herbst und dann ist eh zu kalt und die Zecken sind alle weg. Und das ist eben heutzutage nicht mehr der Fall. Also das zeigen ganz viele Studien, zeigen das super schön, dass man unbedingt einen ganzjährigen Zeckenschutz machen muss, weil viele Zecken mittlerweile einfach das ganze Jahr über auch bei uns aktiv sind.
Ja, ist nicht mehr wie mit dem Reifenwechsel von Ostern bis Oktober. Das funktioniert nicht mehr.
Nee, nicht ganz. Da habe ich mich aber auch vertan dieses Jahr, weil kaum hatte ich die Reifen gewechselt, hat der Schnee eingesetzt.
Ja, genau. Ja, das war bei mir auch so. Das war, glaube ich, bei vielen Leuten dieses Jahr so. Okay, haben wir noch irgendwas, was den Hund angeht, worauf wir zu sprechen kommen wollen?
Was natürlich ganz spannend ist, wir haben es ja schon kurz erwähnt, sind die Babesien momentan. Das ist sehr stark in der Diskussion, auch hinsichtlich der Tatsache, dass man immer so regionale Ausbrüche sieht mittlerweile, also die relativ regional eng begrenzt sind. Das hatten wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel im Raum Frankfurt-Main, so in diesem Main-Oder-Tal im Saarland. Gut, da ist es bekannt. Und auch im Raum Berlin-Brandenburg, wo einfach solche Hotspots aufgeflackert sind und man sich nicht ganz so klar ist, woran das liegt. Und das war ja auch in der Presse. ganz verstärkt Ende letzten Jahres mit dieser Hundemalaria. Da gab es ja so ein bisschen Panikmache, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber da hat man wirklich eine Vielzahl schwer kranker Hunde regional begrenzt in so Ausbruchsherden gesehen. Und da sind wir auch gerade dabei, mal zu gucken, woran liegt es eigentlich? Verändert sich der Erreger irgendwie in einigen Regionen? Weil was man auch sieht, diese Hunde gehen immer mehr weg von diesem klassischen Symptom der hämolytischen Anämie hin zur Thrombozytopenie. Also das scheint sich so von der Pathogenität ein bisschen zu verschieben. Und da ist halt die Frage, warum passiert das? Haben wir neue genetische Variationen, die da eine Rolle spielen? Und da sind wir gerade ganz, ganz verstärkt dran. Und das sieht auch richtig spannend aus.
Die vektorübertragenen Erkrankungen, die sind ja sowieso immer wieder ein wichtiges Thema hier bei Laboclean. Es ist sogar so wichtig geworden, dass es jetzt eine eigene Homepage, oder was heißt jetzt, es gibt es ja schon etwas länger, aber über die Homepage, die es gibt für die vektorübertragenen Erkrankungen, wollte ich auch noch kurz mit dir sprechen. Was finde ich denn darauf auf der Homepage? Welche Erreger und was genau liefert denn die Homepage so an Infos? Erzähl doch mal ein bisschen, für wen diese Webseite geeignet ist. Was finde ich darauf und was kann ich da rauslesen?
Also die Webseite ist eigentlich sowohl für die Tierhalter als auch für die Tierärzte gedacht, die sich einfach mal einen kurzen Überblick verschaffen möchten. Und wir haben da eben verschiedene Erreger kategorisiert, also Anaplasmen, Babesien. Die Rofularien sind jetzt relativ neu dazugekommen. Das ist ja auch ein Riesenthema, auch in der Humanmedizin mit Rofularia repens, gerade in Osteuropa als Emerging Disease mittlerweile eingestuft, steigende Fälle bei Menschen auch. Ja, das nur am Rande. Und ja, also wir haben dann versucht, einfach mal so die wichtigsten Erreger abzubilden und haben dann so einen Erregersteckbrief immer dabei. Also wo man ganz kurz sieht, was macht den Erreger aus, was ist so die klassische Klinik, was ist der Vektor. Und dann haben wir unsere Forschungsergebnisse reingepackt. Also wie viele wurden bei uns positiv getestet, serologisch, mittels PCR, und auch regionale Unterschiede so bei dem einen oder anderen Erreger rausgearbeitet. Und wir stellen halt unsere ganzen Publikationen da ein. Sodass die dort abrufbar sind, wie zum Beispiel der Leishmaniose-Leitfaden, der wird sehr gerne runtergeladen. Oder wir haben auch eine Übersichtsarbeit über vektorübertragene Infektionen bei der Katze. Oder der neue Artikel über die Equine Pyroplasmose ist da auch drin, zum Beispiel.
Ich habe mal geguckt, gibt es auch eine Limitierung, so was die Daten hergeben? Was mich so ein bisschen gewundert hat, als ich mir das angeguckt habe, ihr habt ja auch geografische Verteilung, so die verschiedenen Erreger so ein bisschen. Was mir so aufgefallen ist, weil ich einen regionalen Bezug habe, ist, dass die Babesien im Saarland gar nicht so prominent waren. Das hat mich ein bisschen gewundert.
Ja, das stimmt. Das ist halt so einer der Probleme, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, die man als diagnostisches Labor hat. Weil es ist so, dass im Saarland kennen die Tierärzte sich sehr, sehr gut aus mit der Babesiose, weil das da einfach schon länger ein Problem ist. Und das bedeutet, die machen eigentlich nur noch eine Diagnostik mittels Blutausstrich und sehen, oh, da sind Babesien drin, dann behandeln die gleich und die Probe landet gar nicht bei uns sozusagen. Das bedeutet, die fließt gar nicht in unsere Datenerhebung mit ein. Es ist ja auch immer die Frage, was für eine Intention steht jetzt dahinter, so einen Test einzuleiten? Also wenn ich den Verdacht auf eine akute Infektion habe, dann nehme ich ja normalerweise eine PCR, weil ich den Erreger direkt nachweisen will. Wenn ich jetzt eher screenen möchte, also schauen möchte, hatte mein Hund, meine Katze, mein Pferd mal einen Erregerkontakt, dann nehme ich ja eher die Serologie, also den Antikörpernachweis. Und das konnten wir halt auch nicht nachvollziehen, was eigentlich jetzt die Intention war, der Tierärzte diese Tests einzuleiten. Also war es, weil sie wirklich einen klinisch kranken Hund hatten, wo sie gezielt auf der Suche waren? Oder war es einfach, ja, ich möchte mal screenen und möchte einfach mal gucken, ob da was drin ist, jetzt umgangssprachlich gesagt, weil das beeinflusst natürlich die Zahl der positiv Getesteten. Weil wenn ich klinisch schon einen Verdacht habe, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Erreger vielleicht doch finde, höher wie bei einem ganz gesunden Tier.
Klar, Klar.
Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich erläutern, weil mir wird immer gesagt, ich bin zu kompliziert, also sowohl forschungstechnisch als auch menschlich.
Ich habe es verstanden.
Ah ja, dann ist gut.
Ich denke, es ist nur wichtig zu wissen für die Leute, die auf die Homepage gucken, dass eben das nicht, also sagen wir mal, allumfassende Wahrheit sein kann, weil ihr natürlich angewiesen seid auf das, was eben bei euch ankommt. Das kann ja deswegen nie der Fall, allumfassende Blick auf alles sein. Das kann ja gar nicht funktionieren. Es ist ja
Ja, das
immer.
können andere auch nicht liefern,
Eben,
gell? Weil jede
eben.
Studie hat so ihre Limitationen und deshalb muss man auch die Wissenschaft durchaus mal kritisch lesen und nicht alles, was da steht, so für bare Münze nehmen. Ja.
Trotzdem gibt es auf der Homepage echt einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Erreger und es ist auch spannend zu sehen, wie zum Beispiel die saisonale Verteilung ist. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, also je wichtiger diese Erkrankungen werden, ja doch immer noch ein ganz guter Hinweis und ein guter Fingerzeig, wenn man da mal drauf guckt und sich ein bisschen informieren möchte. Da findet man auf der Homepage durchaus einiges an Infos.
Ja, und es
Das
ist halt interessant, dass das zwischen den Tierarten auch durchaus übereinstimmt. Also zum Beispiel Anaplasmen bei Hund und Pferd sehen wir genau die gleiche Saisonalität, was ja nicht überraschend ist, aber es ist sehr nett, weil man weiß, bei beiden muss man halt einfach im Sommer am häufigsten dran denken, differentialdiagnostisch. Aber mittlerweile halt auch wirklich das ganze Jahr über.
Ja, genau. Nee, also ich finde, auf der Homepage findet man durchaus einiges an interessanten Infos. Und wer sich das mal angucken will, die Homepage heißt www.vbd.laboclean.com. Also wer mal möchte, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ist wirklich ganz spannend, was da an Infos zusammengetragen wurde. Gibt es denn eigentlich in Richtung genetischer Resistenzen irgendwelche Forschungsbemühungen?
Ja, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Also ich finde ja alles interessant, aber das ist besonders interessant. Da gucken wir gerade bei den Leishmanien verstärkt, weil früher wurde ja dieses Allopurinol relativ bedenkenlos eingesetzt, sage ich mal. Das hat man jedem gegeben, der serologisch positiv war für Leishmaniose. Und man hat eigentlich auch gesagt, man muss das dann ein Leben lang geben. Davon ist man ja mittlerweile abgekommen, weil man aus der Humanmedizin sehr schön weiß, dass da tatsächlich eine Resistenzproblematik besteht. Und jetzt hat man mal angefangen auch, das Ganze ging so vor 6 Jahren ungefähr los, mal beim Hund zu schauen, wie das eigentlich aussieht, ob man da auch so Plasmide, also so gewisse, wie soll man es beschreiben, so gewisse Abschnitte vom Genom findet, die hinweisend sein können für eine Resistenz. Und das hat man bei den Leishmanien tatsächlich auch gefunden. Und wir haben da auch schon einen PCR-Test für etabliert. Das Problem ist nur, dass wir noch gucken müssen, dass wir es schaffen oder dass die Leishmanien. Oder die Limitation ist, man braucht sehr viele Leishmanien pro Milliliter Blut, dass dieser Test positiv wird. Und gerade, oder dass dieser Test aussagekräftig wird, um es so zu sagen, dieser Resistenztest. Und das ist ein Problem, weil wenn die Hunde anbehandelt sind gegen die Leishmaniose, auch wenn sie resistent sind, dann fällt die Erregerzahl. Und deshalb haben wir momentan so ein bisschen das Problem, dass die allermeisten Hunde noch unter diesem Detektionslimit von dieser PCR liegen. Da arbeiten wir aber fleißig dran und da hoffen wir, dass wir einen Erfolg erzielen, weil das wäre natürlich schon eine schöne Geschichte, wenn man jetzt einen Leishmanienhund hat und man kann gleich sagen, oh, der ist aber gegen das Miltefuran zum Beispiel resistent oder gegen das Glucantime. Muss ich mit dem Allopurinol vielleicht starten oder der ist gegen Allopurinol resistent? Dann bleiben mir ja nur die Leishmanizide oder eine Immunstimulanz. Also das könnte eine ganz, ganz spannende Fragestellung sein, ja.
Abschließend wollte ich noch fragen, wie sieht es denn aus? Gibt es auch Neues zu den Vektoren, also nicht den Erregern, sondern den Überträgern des Ganzen?
Ja, wir hatten eine ganz tolle Zeckenstudie von den Kollegen aus Hannover, von der Arbeitsgruppe um Professor Strube. Die haben so eine Zeckensammelstudie gemacht. Das bedeutet, die haben Besitzer in Deutschland gebeten, von ihren Hunden und Katzen, leider nicht von den Pferden meines Wissens, Zecken abzusammeln und einfach mal einzusenden. Und dann haben die natürlich diese Zecken klassifiziert, also um welche Zecke handelt es sich, sind die männlich, sind die weiblich, wie lange haben die Blut gesaugt, und wo kommen die her? Und da hat man einfach gesehen, dass der gemeine Holzbock und die Wiesenzecke ja aus allen Regionen von Deutschland eingesandt wurden. Und was auch ganz interessant war, dass ein Großteil der Zecken mehr wie oder länger wie 48 Stunden schon gesaugt hat. Und warum ist das so interessant? Weil man weiß sehr genau bei den Anaplasmen und bei den Babesien, dass die Erreger so in den ersten 24 bis 48 Stunden nach dem Zeckenstich dann tatsächlich übertragen werden. Und dieses Zeitfenster, bis die Zecke entdeckt wurde, war bei den allermeisten Hunden und Katzen schon lange überschritten, als die abgesammelt wurden. Und das zeigt natürlich auch, dass diese Tiere also potenziell ja infiziert sein könnten mit diesen Erregern, weil man sie sozusagen nicht früh genug detektieren konnte. Also Zecken absammeln bringt nicht viel. So will ich damit nicht damit sagen. Lieber gute Ektoparasitenprophylaxe machen.
Ja, dafür werben wir hier und heute auf jeden Fall. Okay, super, vielen Dank, Ingo. Das waren wieder spannende neue Einblicke in die Welt der vektorübertragenen Erkrankungen. Das ist wirklich Enthusiasmus, wenn man sich so über Zeckenstudien freuen kann. Da muss man wirklich Spaß dran haben.
Ach, sind wir schon fertig? Ich hätte jetzt auch noch weiter mit dir
Ich
geplaudert.
weiß, ich weiß, Ingo, du hättest noch viel, viel erzählen können. Wir machen noch eine dritte Folge, kein Problem.
Oh weh.
Aber jetzt kommen wir schon zur Schnellfragerunde. Also jetzt nicht nachdenken, Ingo, einfach nur antworten.
Oh nein, schon wieder.
Komm, einfach nicht denken, antworten. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Zecke oder Sandmücke?
Zecke.
Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
Früher aufstehe, immer um 5.
Okay, wow,
Spätestens.
oh, boah, das ist zu viel Info. Strand oder Berge? Nee, nicht denken.
Eigentlich Schreibtisch. Geht es auch?
Nein, Info, das geht leider nicht.
Okay, na gut, dann nehme ich dran.
Okay, Karlsruher SC oder FC Bayern München?
Karlsruher SC. Aber leidensfähig muss man sein.
Meine Familie ist FC Saarbrücken. Muss ich dazu mehr sagen? Nein, okay. Kino oder streamen? Was ist das?
Gar nichts, da kommen keine Zeckenfilme.
Ach so, natürlich. So, wichtigste Frage, Kunstrasen oder echt?
Echt.
Echt, okay, alles klar. Prima, dann wäre alles Wichtige geklärt. Ingo, vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest. Schon wieder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Labotalk. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei.